Hallo Tonstudio, wir sind hier.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become?
Hallo Popöchen, Manuel Rube.
Die Stimme, die Sie gerade hören, Simon Schwarz, herzlich willkommen.
Schön, dass wir da sind. Wir sind in Wien. Ich bin sehr aufgeregt. Heute haben wir das erste Mal zu dritt, so. Aber wir sind in Wien. Wir sind bei dir in deinem Büro. Mhm. Es hat über 30 Grad. Ja. Es hat schon seit Tagen über 30 Grad.
Deswegen hast du eine Grußbotschaft zu Beginn für die Klimawandelleugner vorbereitet.
Vollkommen richtig. Ja. Geht's in Arsch. Ja.
Richtig.
Oder?
Mehr ist nicht zu sagen. Wir haben wirklich sehr viel vor heute, deswegen rasch die Fehler von letzter Woche.
So ist es.
Ein Kapitalfehler, Julia, unsere Produzentin, hat uns darauf hingewiesen, dass wir uns zu oft ins Wort fallen.
Ja.
Ist heikel, weil wenn man sich gar nicht ins Wort fällt, dann wird's fad.
Habe ich auch den Eindruck. Ich finde es schwierig, weil ein Gespräch lebt ja auch ein bisschen davon, dass man schnell was reinsagen kann. Oder Humor lebt manchmal ein bisschen davon, dass man kurz mal was reinsagt. Und wenn ich mir das aufhebe für danach, versteht den Witz niemand mehr. Mhm. Wobei, du weißt, ich mache nie Witze.
So richtig, weil du ein humorvoller Mensch bist.
Weil ich ein humorloser Mensch bin.
Gut, wir werden uns bemühen, eine Mischung zu finden,
ja,
genau. Und weniger ins Wort zu fallen.
Genau, also wir versuchen es, da das erste Mal ins Wort gefallen, ganz wichtig, wir wollen uns recht herzlich bedanken für Ihre Treue.
Das kann man nach drei Folgen schon sagen, oder?
Das können wir jetzt schon sagen.
Unglaubliche Treue.
Ja. Nein,
und auch für die Zahlen.
Wenn die Menschen, ich finde es auch.
Es sind Zehntausende,
das ist Wahnsinn,
die das anhören.
Ich finde es toll.
Und das macht uns wirklich, das beschämt uns.
Und das macht uns auch sehr glücklich.
Macht uns unendlich glücklich.
Ja.
Und da wir jetzt voll in dieses Geschäft einsteigen, gibt es jetzt sogar mehrere Kameras, die wir auch selbst aufgebaut haben. Du hast sie auch selbst erworben, muss ich dazu sagen.
Schaut wahnsinnig unprofessionell aus. Sie können sich das, ich bin die ganze Zeit, das ist so, das merke ich gerade, ich bin wahnsinnig professionell. Ich bin so weit vorgelegt, dass ich nicht mehr im Bild bin. Man sieht bei mir immer nur das Ohr bei der Kamera. Ich werde jetzt die Kamera umbauen, weil man mich nicht sieht. Ich kann aber nicht, weil ich hier das andere Tongerät stehen habe. Ich muss ein bisschen weiter hinten bleiben, damit ich im Bild bin. Ich bin auch deswegen ein bisschen aufgeregt heute, weil wir mit neuen Mikros arbeiten heute und weil wir uns ein Mikro heute teilen.
Ja.
Und deswegen klingt es sonst, wir arbeiten immer mit zwei Mikros, sind heute aber zu dritt. Was Sie noch nicht mitbekommen bis jetzt.
Das haben Sie noch nicht mitbekommen,
richtig. Das Einzige, was Sie mitbekommen, ist, dass ich wieder rede und Manuel nichts mehr sagt, weil er mir nicht mehr ins Wort fallen möchte. Das heißt, wenn ich keine Pause mache, hört er auch nicht, wird er auch nie was sagen. In den 70er Jahren in Wien, wie ich aufgewachsen bin, gab es angeblich, habe ich nachgelesen, ungefähr sieben Hitzetage. Ein Hitzetag ist über 30 Grad. Mhm. Heute haben wir ungefähr 30 Hitzetage bereits in Wien. Was sagt uns das? Dass wir diese Stadt umbauen müssen. Wenn die liebe Politik das nicht macht, werde ich das eines Tages machen.
Ich freue mich drauf.
Vielleicht einmal als Androhung. Ich werde es den Politikern wegnehmen und ich werde diese Stadt generationengerecht gestalten, langsam, weil es reicht mir.
Ja, ich habe mal mit dem Kollegen Stipschitz seinerzeit überlegt, wie viel Prozent wir bekommen würden, wenn wir eine Partei gründen. Das heißt, vielleicht gründen wir eine Partei und du wirst Bundeskanzler. Das nur. Und dann reißt du die ganzen Spaltböden, nein, es sind keine Spalt, sondern Versiegelungsböden auf und machst endlich.
Da machen wir eine eigene Folge dazu.
Da müssen wir eine eigene Folge dazu machen,
weil wir haben nicht so viel Zeit.
So ist es, bitte. Meine Stimme ist leicht angeschlagen, weil ich in die Klimaanlage meines Trailers gekommen bin.
Richtig.
Und zu deppert bin, es selber auszuschalten.
Gut, dann ist es soweit. Es ist soweit. Ich würde sagen, du als Beisitzer, das ist deine Funktion, möchtest du jemanden vorstellen?
Ich möchte jemanden vorstellen. Ich mache das jetzt frei. Aufgewachsen, wenn es stimmt, auf der ganzen Welt und in Biedermannsdorf. Bei sehr coolen Eltern. Mit einer sehr coolen Schwester und einem sehr großen Hund. Dann Schule, wahrscheinlich auf verschiedenen Plätzen, das können wir gerne später besprechen oder auch nicht, wie du magst. Dann Max-Reinhardt-Seminar, Burgtheater, vorher Düsseldorf, Volkstheater, BE, irgendwann Salzburg. Mittlerweile wahrscheinlich hunderte fantastische Film- und TV-Rollen, Tatort-Kommissarin, früher mal Landkrimi. Wir drei haben uns kennengelernt über Braunschlag. Ein Buch hat sie geschrieben, das Sie auch lesen sollten. Herzlich willkommen,
Stefanie Reinsberger.
Hallo. Endlich darf ich reden.
Ich sag dir Folgendes, aktuell bist du mehr Jungfrau.
Stimmt, das habe ich vergessen in der Ankündigung.
Ja, macht nichts.
Ah, danke. Ja.
Ja, der Film läuft noch im Kino.
Ja, läuft noch im Kino, finde ich auch.
Finde ich auch.
Finde ich auch richtig.
Er läuft auch erst ganz kurz, also man hat noch ein bisschen die Chance.
Hat man noch die Chance, siehst du? Ja. Eben.
Gehen Sie.
Also, was ich nicht sein möchte, ist eine Meerjungfrau. Auch kein Meerjungmann.
Ein Meerjungmensch. Ja, das verstehe ich, das ging mir auch so. Aber ich finde das ziemlich cool, weil ich gerade das Gefühl habe, dass mit diesen mehr jungen Menschen irgendwas gerade bei den Frauen so zurückerobert wird, weil das ist so ein bisschen so ein verklärtes Bild, so die Frau, die nicht ganz ist und die da unten schwimmt und eigentlich ja die Erlösung darin sieht, dass so ein Prinz sie rettet und sie Beine bekommt und so. Das erzählen wir eh alles ganz anders, weil wir in der Rennbahnsiedlung sind und nicht im offenen Meer und sich diese Meerjungfrau selber befreit.
Ja, so, Steffi. Ja.
Simon. Manu.
Ja. Ja. Wir haben uns alle drei, ich finde schon, dass wir es erklären müssen. Wir haben uns alle drei bei Braunschlag kennengelernt.
Ja.
Das war tatsächlich das erste Mal. Du warst damals noch, das ist auch noch kontrolliert, du warst damals sehr, sehr jung von der Schauspielschule.
Ich war noch in der Schauspielschule. Ich war im dritten Jahr Schauspielschule und heillos überfordert mit dem, was da um mich herum passiert ist.
Warum?
Weil das für mich war das so die, also oder es ist ja immer noch so die ärgsten, größten Stars Österreich und warum auch immer ich mittendrin. Und ich war urüberfordert. Ich kann mich erinnern, ich fand es wahnsinnig lustig. Ich weiß aber auch, es war wahnsinnig laut. Es war sehr oft sehr laut. Und ich kann mich erinnern, dass du, Simon, einmal zu mir gesagt hast, komm, wir gehen jetzt spazieren. Und da sind wir urlang um einen See gegangen, weil du gesagt hast, wir schauen mal, dass es ruhig wird. Nein, das war ein sehr schönes Gespräch, weil ich weiß, ich bin heimgekommen und habe damals auch so meine Eltern angerufen, weil ich so überfordert war, weil alles sehr laut war und viel und alle haben immer Party gemacht. Und ich habe immer gedacht, man muss ja so schlafen, wenn man dann dreht.
Richtig.
Und diesen Spaziergang werde ich dir nie vergessen. Das fand ich urschön.
Das heißt, es war positiv?
Es war sehr positiv.
Aber ich gebe dir recht, ich fand es eben auch sehr laut. Wir haben letztens darüber gesprochen, über Braunschlag, weil das interessiert mich jetzt bei dir. Wirst du darauf angesprochen? Weil ich finde, ich werde eigentlich auf Braunschlag nicht viel angesprochen. Manuel wird mehr auf, korrigiere mich, wenn das falsch ist, du wirst schon öfter auf Braunschlag angesprochen. Ich werde eigentlich nie darauf angesprochen, ganz selten mal. Wie geht's dir da?
Na, ich muss sagen, ich finde es total lustig, wie viele Leute in Deutschland das kennen. Das hat mich irgendwie sehr verwundert. Aber ich habe gemerkt, dass viele mich gar nicht erkennen. Also viele sind dann so, ach so, du bist die Polizistin. Und Braunschlag war ja dann meine Eintrittskarte dafür, dass ich dann ganz, ganz viele Polizistinnen gespielt habe und man sich ganz lange nichts anderes vorstellen konnte als Steffi in einem Polizistinnenkostüm.
Aber das ist auch ein interessanter Punkt, weil man ja, die Erwartungshaltung zu brechen ist ja ein großer Wunsch, finde ich oft, als Schauspielerin. Aber man kann das ganz oft nicht. Weil man einmal eine Polizistin erfolgreich gemimt hat, dann ist man 10 Filme lang Polizistin. Wie macht man das? Oder wie durchbricht man das?
Ja, wir Schauspieler, glaube ich, können das gar nicht so gut durchbrechen, oder?
Naja, weil es muss uns halt mal jemand zutrauen. Ich habe deswegen, glaube ich, begonnen, Bühnenstücke zu schreiben. Aus dem Mangel heraus, die Rollen, die man gerne spielen würde, nicht angeboten zu bekommen.
Aber ich glaube, das eine ist die Erwartung, die andere haben oder die man vielleicht auch selber an andere hat, wenn man was macht. Oder wenn man sich dann irgendwie insgeheim wünscht, dass ein gewisses Feedback kommt oder so, oder eine Resonanz. Und das andere ist, finde ich, so die Erwartung, die man so vor sich selber hat oder den Anspruch. Mhm. Und ich finde, da kann man schon oder zumindest versuchen, so in jeder Rolle irgendwie was zu finden. Und trotzdem finde ich auch, ist ja nicht wegzuleugnen. Also gerade finde ich bei Film und Fernsehen, dass das schon manchmal so ist, wenn du so in einer Schiene ein bisschen drin bist, dann wiederholt sich das. Was ja einerseits ist es vielleicht schön, weil man denkt, ah, das hat man gut gemacht und deshalb kommt, will man diese Farbe wieder oder diese Facette. Das muss ich sagen, finde ich bei der Bühne dann halt schön, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen nochmal so weiter und breiter gefächert. Deshalb könnte ich nie ohne das andere.
Aber gilt das nicht auch nur für einige auf der Bühne, dass es breiter gefächert ist? Weil wenn ich an meine Zeit auf der Bühne denke, dann glaube ich, habe ich nicht die Chance bekommen, das breit zu fächern, sondern ich war einfach der kleine Lustige und gut und aus und danke.
So traurig. Ich weiß nicht, warum ich lache.
Ja, es lacht ja auch noch.
So traurig.
Stimmt, ja. Es lacht ja auch noch. Ja, aber so ist es doch. Also insofern weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch Glück auf der Bühne, dass man unterschiedliche Rollen spielen darf.
Aber zum Beispiel bei dir weiß ich, es gibt diese Erwartungshaltung, ah, der Simon Schwarz ist immer lustig, der ist immer lustig. Nein, dann haben der Mann und ich mit dir einen Landkrimi gedreht, Flammenmädchen, wo du mehrere Szenen, aber ich erinnere mich an diese eine Szene, wo wir dir, dem Feuerwehrhauptmann, sagen müssen, dass dein Sohn verstorben ist. Und was du da gespielt hast, weißt du noch, Manu?
Das war unglaublich, ja.
Das war so arg. Und ich weiß, sehr viele sagen dann immer, ich hatte Simon Schwarz. Mann, der ist immer so witzig, der ist witzig. Du warst ein, oder du bist, aber ich erinnere mich vor allem an diesen Drehtag sehr genau, ein wahnsinnig facettenreicher, sehr tiefgründiger, mich berührender Schauspieler. Und du bist auch lustig.
Er kann mit Komplimenten überhaupt nicht umgehen. Aber zu schnarchen finde ich unglaublich.
Das ist noch schlimmer als ins Wort fallen.
Ja,
also, das sage ich eurer Produzentin.
Die Unhöflichkeit, sie macht dir das schönste Kompliment und du
liest ihn.
Das ist unangenehm. Ich einfach ganz schnell drüber.
Ja. Mich hat es total berührt. Es berührt ihn auch, nur als Übersetzung. er kann nur überhaupt nicht damit umgehen. Noch weniger als. Das können wir alle schlecht.
Ja, das stimmt.
Aber du kannst es wirklich. Nein, zu schnarchen finde ich wirklich unerhört.
Aber du erinnerst dich auch, ich weiß noch, dass wir da zusammen standen, Manu.
Ja.
Und auch so waren, okay, wir hören jetzt auf, dass Simon kann
genau
immer gerade sitzen.
Genau, das ist mir wahnsinnig unangenehm. Möchte ich auch wirklich nicht darüber reden. Weil,
warum ist das?
Und das geht ja überhaupt nicht.
Nein, doch. Ich finde, man muss auch ein bisschen hier jetzt. Leute schreiben mir, sie lernen Simon Schwarz durch diesen Podcast neu kennen. Und ich gründe nämlich mit deiner Frau und Sebastian Betzel den Club der traurigen Seelen, die von Simon keine, die mit Simon sozusagen nicht wissen, wo die Liebe, wir haben noch keinen richtig guten Namen dafür, den Club, aber die Liebe, die entgegengebracht wird, wenn sie nicht erwidert wird, wie man damit umgeht. Und das war jetzt ein signifikantes Beispiel dafür. Die Steffi, ich meine, Göttin Steffi Reinsberger macht dir ein Schauspielkompliment. Du könntest auch sagen, du bist ein netter Kerl, aber sie hat darüber gesprochen, dass du ein toller Schauspieler bist. Dass wirklich eine Expertise aus einem Mund ist, wo sich andere von eine Meerjungfrau-Flosse anziehen würden und von der Klippe springen. Von Monoflosse. Und du kannst damit nicht nur nicht umgehen, sondern du tust so, als du warst fast beleidigend. Was ist da dahinter? Was ist der Schmerz dahinter?
Ich habe Schwierigkeiten damit, weil wenn ich mit Komplimenten umgehen könnte, müsste ich auch mit Kritik umgehen können. Oder besser gesagt, anders formuliert ist, wenn ich jedes Kompliment annehmen würde, dann müsste ich auch jede Kritik zu 100% annehmen, also auch wahrnehmen sozusagen. Also was ich meine ist, wenn einer was Blödes über mich schreibt, müsste ich das auch wirklich 1:1 auf mich sozusagen übertragen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, und das liegt jetzt auch wieder, da sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt, wo du gesagt hast, deswegen magst du das Theater so sehr, weil man da so facettenreich sein kann. Ich war am Theater nie facettenreich, weil ich habe ja schon gesagt, was ich spielen durfte, und ich stand in der Kritik auch meistens irgendwie unter ferner Liefen, auch schlecht waren noch, und dann nicht einmal auf Nummer 1, sondern auf Nummer 8. Also nicht einmal bei den Schlechtesten ganz vorne genannt, sondern bei den Schlechtesten auch noch als Letzte genannt. Das ist so das ziemlich das Letzte. Und ich habe tatsächlich sehr viel Kritik in meinem Leben erfahren und habe mir angewöhnt, trotzdem weiterzumachen. Ich hätte schon längst diesen Beruf aufgegeben, wenn ich auf meine Kritiker gehört hätte. Aber jetzt kommt's. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch angewöhnt, auch auf kein einziges Lob zu reagieren. Das heißt, sie können mich loben, sie können mich shitstormen, es ist mir egal.
Ja gut, sie aber nicht wirklich egal.
Aber nicht reagieren ist ja nochmal was anderes als schnarchen.
Ja, schnarchen ist wirklich unerhört.
Schnarchen ist eine sehr starke Form von reagieren.
Ja, aber schnarchen, schnarchen ist obszön. Also in dem Zusammenhang.
Gut.
Das schönste Erlebnis mit Steffi Reinsberger ist von Braunschlag begonnen, 3 Landkrimis, wo wir einfach immer gute Zeit, also muss man wirklich sagen, es ist ein bisschen wie auch mit dir, wenn so nichts ist, wenn man sagt, ah, boah, das ist jetzt mühsam oder jetzt hält sie da wieder das ganze Set auf, weil zu wenig, also das gibt's alles nicht. Und deswegen, und viel, viel Lachen, kann ich eigentlich fast kein einzelnes Erlebnis hier herauspicken. Punkt.
Ich habe eins, das habe ich übernommen. Ne? Ich habe das übernommen und ich sage das von Zeit zu Zeit für mich ganz im Stillen, aber laut,
jetzt habe ich
auch. Wenn ich am Set bin und du musst die Geschichte nochmal erzählen, weil sie so schön ist. Unangenehm.
Unangenehm.
Das regeln wir nie raus.
Macht nichts, dann nur Spaß.
Ja, ist ja auch okay.
Dann übersteuern es halt.
Ja, dann übersteuern es halt.
Oh Gott, das weißt du noch.
Ja, das weiß ich auch. Das ist tatsächlich, das ist mir geblieben und ich nehme das mit. Deswegen erzähl mir bitte diese Geschichte oder erzähl uns allen bitte diese Geschichte noch einmal, wie die war.
Oh es Gott. War Es war, nein, es war nicht nein? Düsseldorf, es war eine sehr kleine deutsche Kleinstadt, in die eine sehr gute Freundin von mir in ihr Erstengagement gekommen ist. Und ich habe sie besucht, da war sie ungefähr schon so 2 Monate oder so an diesem Theater. Es ist eine sehr, sehr, sehr kleine deutsche Stadt. Und dann war ich in einer Vorstellung und dann sind wir nachher was trinken gegangen und das ganze Theater mit. Und dann saß da so mehr oder weniger das ganze Ensemble in dieser Bar. Wir saßen vor der Bar. Es ist eine sehr, sehr kleine deutsche Stadt und ein sehr, sehr kleines deutsches Theater. Und da saß dieses ganze Ensemble und dann fuhr eine Dame vorbei am Fahrrad und dieses gesamte Ensemble grüßte diese Dame. Und ich dachte so, ah cool, die kennen die alle. Und dann war es kurz still und dann hat eines dieser Ensemblemitglieder gesagt, unangenehm! Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? Das war die Psychologin aus dieser sehr, sehr kleinen deutschen Stadt, bei der anscheinend schon nach 2 Monaten das gesamte Ensemble dieses sehr kleinen deutschen Theaters war. Und das haben sie alle in dem Moment rausgefunden und da ist mir dieses unangenehm!
Ja, das ist wundervoll.
Mittlerweile wird es sehr universell eingesehen.
Und ich nehme das oft, also es geht mir oft so, ich habe das mitgenommen, ich finde, es passt auch jetzt sehr gut dazu, nämlich hier
an dieser Schnappen Stelle. Sehr gut.
Ja, eben genau. Ja. Es passt nämlich sehr gut jetzt in diesen Podcast hinein und es ist nämlich was, was ich tatsächlich mitgenommen habe.
Aber Simon, schau mal, wenn ich dir das nächste Mal ein Kompliment mache, dann sag doch einfach, unangenehm!
So mache ich jetzt. Es ist ich möchte noch mal ein Kompliment machen, dann üben wir das.
Nein, willst du nicht jetzt, gegen Ende des Podcasts. Aber... Kamera ist zu heiß.
Wir sind zu heiß. Du bist zu heiß. Das ist deine Mann. Too hot to handle.
Die ist aber tatsächlich, die ist brennheiß. Sie hat sich gerade abgeschaltet, weil sie wirklich brennheiß ist.
Ja gut, wir haben genug Bildmaterial. Das ignorieren wir jetzt einfach.
Mein lieber Beisitzer, du hast ganz viele Fragen vorbereitet. Jetzt ist deine Stunde geschlagen. Nein, du nicht Fragen hast du nicht vorbereitet, aber du wolltest uns mit was konfrontieren.
Ich lese gerade einen Roman von Ethan Hawke. Sagt man so? Oder Hawke?
Naja, frag, nicht. Schau nicht mich an.
Aber ihr wisst, ist auch, ich gesagt. Ah, ja. Der auch, out of the box, wie ich finde, ein toller Schriftsteller ist. Und in dem Dunkel, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Roman heißt, er spielt, also die Hauptfigur ist ein Schauspieler, der ein Filmstar ist und zum ersten Mal ans Theater wechselt und da mit diesen Theatergöttern und er eigentlich totale Selbstzweifel hat, weil er halt jeder kennt ihn, aber er ist zum ersten Mal auf der Bühne. Und da gibt's da spricht er Folgendes. Ich zitiere. Außenstehende neigen dazu, die trivialsten oberflächlichen Aspekte aus dem Leben eines Schauspielers zu zelebrieren und seine Persönlichkeit in einen Stand von Plastikgöttlichkeit zu erheben. Aber die eigentliche Freude des Schauspielens liegt in der Abwesenheit von Persönlichkeit. Indem man die Ausstattung eines anderen Menschen annimmt und bewohnt, seine Herkunft, seinen Akzent, seine Kleidung, seinen Hintergrund, erkennt man, dass jeder Aspekt der eigenen Persönlichkeit formbar ist. Zitat Ende. Ich wollte euch fragen, warum ihr SchauspielerInnen seid und was ihr davon haltet. So, danke, pfiat euch, gute Nacht. Wir brechen hier ab.
Also eine lange Antwort oder eine kurze Antwort? Ich hätte wirklich eine kurze Antwort.
Okay, sag mal.
Also, auf mich trifft das alles nicht zu, weil ich das ja nicht gesteuert habe, sozusagen Schauspieler zu werden, sondern bei mir war es eine Optionslosigkeit, ein bisschen.
Ach, ich wollte das echt immer schon urgerne. Ich weiß, ich war 4 Jahre, als ich in die erste Kinderkrabbeltheatergruppe gekommen bin. Ja, das Unicorn Theater London. Damals waren Einhörner schon cool, das ist echt lang her. Und ich fand das immer total toll. Und ich weiß, also ich habe das schon oft erzählt, aber es ist einfach so, deshalb glaube ich, ist es okay, wenn ich es nochmal erzähle, dass ich mit meiner Mama in einer Aufführung vom Reigen war. Und da gibt es also ganz viele Szenen und die wiederholen sich so. Und es gibt aber dann eine Rolle, die nur am Anfang und am Schluss ist. Und das war eine junge Schauspielerin. Und ich habe das nicht gepackt, was die gemacht hat. Und da stand für mich so die Welt still und ich habe so gesehen, wie, wenn die auf der Bühne war, sich alle ein bisschen aufrechter hingesetzt haben. Ich hatte das Gefühl, alle hören noch aufmerksamer zu. Alle sind noch angespannter und noch faszinierter, wenn sie da war. Und ich bin dann heimgegangen und habe gesagt, ich will das auch. Ich will das Gefühl haben, dass ich irgendwie was so erzählen kann und so in einen Raum schicken kann und mit Leuten was machen kann. Und das war die Birgit Minichmayr.
Wie alt warst du da? Ich weiß nicht, wie alt die Birgit Minichmayr ist.
14, 15. Da war die Birgit, ich weiß, da war sie noch an der Schauspielschule. Und das war diese Inszenierung Reigen, die ist dann gewandert. Die gab es fast auf allen Spielstätten. Ich glaube, am Schluss spielte sie dann tatsächlich auch am Burgtheater. Aber da habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, ich habe sie im Akademietheater oder Casino oder so gesehen. Also relativ am Anfang. Und sie war noch in der Schule, das weiß ich. Weil das war damals auch so voll, das ist eine Schauspielstudentin und so. Ja. Und das fand ich so, ich fand das so arg, ich fand das einfach so, so toll, dass, ja, dass jemand auf einer Bühne steht und eine komplette Energie in einem Raum verändert und Leute mehr und anders zuhören. Und sehr, 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 sehr viel später ist mir dann erst so diese Verantwortung, muss ich gestehen, bewusst geworden, die man dann doch auch hat und die man nutzen muss und aus der man was machen muss. Das, ja, kam erst später dazu, was wahrscheinlich total blöd ist und was ich wahrscheinlich hätte früher wissen sollen. Aber ich glaube, es ist, war nicht zu spät. Aber das ist natürlich auch schön, dass ich das Gefühl habe, wenn du auf einer Bühne stehst oder einen Film machst. Ich finde es bei der Bühne fast noch so ein bisschen mehr, also eben bei jedem Live-Erlebnis. Weil du, wenn du auf der Bühne stehst, das anders in der Hand hast und etwas steuern kannst und etwas anders nochmal vermitteln kannst. Weil beim Film denke ich oft, okay, du hast halt deine Leistung gebracht als Schauspielerin, als Schauspieler. Dann kommt der Schnitt. Dann, also mit dem Produkt habe ich dann so viel weniger zu tun als mit etwas, was ich live auf einer Bühne verhandle. Da kann ich im Moment agieren. Da kann ich einen Text einbauen. Ich kann einen Husten einbauen. Ich kann eine Reaktion einbauen. Ich kann ein Lachen einbauen, wie auch immer. So, und, oder ich kann was einmal, was mir heute wichtig ist, zu erzählen.
Ja, es ist was Direkteres auf der Bühne natürlich, weil du direkt eine Resonanz hast.
Ja.
Und es ist aber auch mehr Solo.
Wie meinst du?
Naja, insofern, ich bin ja der mit den Sportvergleichen immer gerne. Film ist tatsächlich ein Mannschaftssport.
Aber ich finde, Theater muss das eigentlich auch sein.
Ja, im besten Fall.
Ja.
Im besten Fall. Aber es neigt natürlich, neigst du dann natürlich viel, also es ist natürlich viel leichter, am Theater eine direkte Reaktion rauszuholen und dem versucht zu sein, dann dem nachzugeben, weil du natürlich auf der Bühne stehst und merkst, ah, die Leute reagieren auf das und das und das. Und es muss aber natürlich nicht muss nicht das Beste für ein Stück sein und auch nicht das Beste für deine Mitspieler sein.
Ja, das finde ich eitel und sowas hasse ich.
Ja, das kann sein, aber dazu neigt das Theater natürlich um Wesentliches mehr.
Das stimmt.
Als der Film, weil das kann dir abgeräumt werden, ja. Und das kannst, ja, du zwar am Set machen. Es wird dir nicht zwingend, aber es kann dir im Schnitt total weggeräumt werden.
Also bestes Beispiel, da gibt es eine schöne Geschichte, da hat ein Schauspieler hat Hamlet gespielt und ein anderer Schauspieler hat nicht Hamlet gespielt. Und der nicht spielende Hamlet ging immer extrem weit nach vorne. Und der Regisseur hat irgendwann gesagt, kannst du bitte, weil der Hamlet ist vorne, kannst du ein bisschen weiter nach hinten? Und der andere Schauspieler hat gesagt, na, das geht leider nicht, hinterm eisernen Vorhang werde ich unscharf. Und das stimmt beim also eiserner Vorhang, ich weiß nicht, für alle, die es nicht wissen, das ist der Brandschutzvorhang ganz vorne auf der Bühne. Ja, und wenn du dahinter stehst und sagst, ja, du wirst unscharf, heißt das, du kannst hinten nicht spielen. Das stimmt, das finde ich beim Film auch manchmal ein bisschen entspannter, weil die Gemengelage anders geklärt ist, ja, weil auf der Bühne klar, und es ist live und du weißt nicht, ja, wer spielt sich jetzt heute wieder vor.
Genau.
Aber ich finde, im besten Fall muss es auch ein Teamsport sein, weil wir eine Geschichte erzählen ab 19.30 Uhr gemeinsam zusammen.
Das ist richtig. Das will ich
also
auch,
das wäre schön.
Das will ich auch zu 100% unterstreichen, aber weißt du, ich bin Pessimist und sage, das erlebe ich leider Gottes selten.
Ich bin Optimist, bin, ja, ich gar nicht, aber im Gegensatz zu dir bin ich...
Bist du wirklich gar nicht?
Nein, ich bin wirklich weit davon entfernt.
Null. Aber, wirklich so gar nicht.
Ja, also wenn er was nicht ist, dann ist er Optimist. Aber wurscht.
Wenn ich euch beiden zuhöre, weiß ich, warum ich diesen Beruf liebe. Wirklich, danke dafür. Und ich habe mir jetzt gerade zusammengereimt, das Leben sollte ein Mannschaftssport sein.
Die Gesellschaft sollte eine Mannschaft sein,
ja,
oder?
Eine Menschschaft.
Ja, Mannschaft ist auch schon wieder, aber...
Also Mannschaft.
Mir ist noch kein gutes
Ersatzwort.
Ein Team.
Natürlich.
Ein
Team. Teamsport. Man sagt ja auch Teamsport.
Ja.
Team, die Gesellschaft sollte
ein Team. Aber Team ist eben, ist aber leider Gottes halt, Team ist halt wieder so was Englisches. Gell? Es gibt keinen deutschen Begriff, oder? Ja, stimmt. Da ist es die Mannschaft eben.
Ja.
Das ist halt so, ja. Das ist so. Oder gibt es was anderes
in Deutschland?
Gemeinschaftssport.
Wir erfinden jetzt den Gemeinschaftssport.
Der Gemeinschaftssport, ja. Der soziale Gemeinschaftssport. Das Leben sollte ein sozialer Gemeinschaftssport sein.
So, es ist interessant als Beisitzer, du hast die Uhr gestellt und ignorierst das komplett. Ich spiele schon meine aber ganzen Pantomime.
Deswegen hast du.
Nein, sie sind überhaupt nicht gut.
Wir sind weit drüber,
nein,
weil jetzt kommen unsere Rubriken.
Wir müssen ja Rubriken machen. Und mit den Rubriken sind wir jetzt,
da können wir nochmal 5 Minuten abziehen.
Aber wir sind hot und sexy.
Wir sind jetzt extrem hot
und sexy. Kannst du das bitte noch einmal wiederholen?
Wir sind hot und sexy.
Ja,
Simon, Mara und Steffi.
Unsere Rubriken. Richtig.
Deine, meine größte Angst aktuell.
Deine größte Angst aktuell, liebe Steffi.
Also wenn du es gar nicht willst.
Nein, ich kann mich überlegen.
Also ich würde nur sagen, dass es keine Verpflichtung ist.
Nein, ich habe einfach eine Frage gestellt.
Ich kann mich gerade für keine entscheiden.
Du hast doch mehrere.
Weißt du was, ich hänge mich jetzt einmal dran, weil ihr gesagt habt, euer Podcast und euer Kabarett, und das ist ja auch so ein bisschen öffnen und was preisgeben. Meine größte Angst aktuell ist, dass ich vielleicht jemanden verliere, der mir sehr, sehr wichtig ist.
Oh je.
Das ist eine schreckliche Angst.
Ja.
Das ist tatsächlich sehr traurig.
Ich wollte jetzt keine Schwermut auf
den Nein, Podcast überhaupt nicht.
Aber wenn ich du sag, so fragst.
Nein, aber überhaupt nicht. Aber für mich stellt sich dann automatisch eine Frage. Einfach wissen, wie geht's dir gut? Geht's dir privat gut? Geht's dir emotional gut? Bist du in einer guten Phase? Bist du in einer schlechten Phase?
Na, das ist jetzt eine neue Podcast-Folge, Simon.
Das kann sein, aber es ist jetzt für mich zwingend, da nachzuhaken.
Ja, es ist so, ich habe so das Gefühl, dieses Jahr ist. Also zumindest bei mir, es ist total turbulent, sehr auf und ab. Und und ich finde, wir leben in einer Zeit, oder ich erlebe das sehr oft, in einer sehr kurzlebigen Zeit. Und ich finde das so schade, weil ich so aufgewachsen bin durch meine Familie, dass mir beigebracht wurde, dass es sich total lohnt, um Menschen auch zu kämpfen. Und um Freundschaften, um Arbeitsbeziehungen, um Beziehungen, ist ja völlig egal, dass du da investierst. Und ich erlebe das aber immer öfter, dass die Dauer sehr kurzlebig ist und dass man sich sehr schnell entscheidet, zack, bumm, und man geht irgendwie weiter oder sucht was Neues oder so. Und das ist mir vor allem dieses Jahr sehr aufgefallen.
So, diese Kurzlebigkeit habe ich schon manchmal auch den Eindruck, es sind halt so Themen, die auch schnell mal so aufschwimmen und ratzfatz werden sie vom nächsten Thema überholt und ratzfatz niedergebügelt, aber in der kurzen Zeit, in der das Thema da ist, wird mit einer Gewalt und einer Unüberlegtheit oft reingeschossen und dann ist es eh wieder vorbei. Und deswegen wird auch so reingeschossen, habe ich oft den Eindruck, weil es eh gleich wieder vorbei ist und das nächste kommt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was dazu beigetragen hat.
Ich weiß es auch nicht.
Ich wollte das jetzt auch gar nicht so groß machen.
Diese Kategorien, die kommen ja von dir, kann man so, sage ich jedes Mal, weil ich auch komplett überfordert bin.
Das ist immer so eine Stimme, die das sagt, gell?
Ja, das ist eine Stimme, das ist unsere Produzentin Julia.
Hast du gerade gehört?
Ja, die war auch jetzt
wieder. Die liegt unter dem Tisch und sagt das dann immer rein.
Bitte nicht unter dem Tisch liegen.
Sie liegt gar nicht.
Sie sitzt.
Aber du hast dem Ersten erzählt, dass da irgendjemand da so verkrümmt liegt und Mikros hält.
Der ist jetzt nicht mehr da, das machen wir selber. Der ist nicht da, der Andreas.
Andreas ist nicht da, wir machen das selber.
Wir machen das selber jetzt.
Andreas hat dort gesagt, geht scheißen.
Hat er nicht gesagt.
Nein, hat er nicht gesagt. Ganz liebe Grüße.
Andreas hat geschrieben, dass ihm der Podcast gut gefällt.
Wirklich? Ja. Schön, das freut mich sehr. Liebe Grüße.
Gut, nächste Rubrik.
Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
Aber ich will nicht die ganze Zeit reden.
Aber du bist doch unsere Gästin und du hast es, du hast, seitdem du mehr sprichst, hat der Podcast massiv an Qualität gewonnen. Möchte ich einfach sagen.
Richtig. Das heißt, die letzten 5 Minuten dieses Podcasts sind
wenn sie bis daher durchgehalten haben.
Dann, jetzt wird es spannend.
Jetzt wird es spannend, jetzt redet Steffi noch mehr und das ist gut so.
Genau. Und warten Sie die Crunch-Time.
Hält Ihnen der letzten Woche?
Hast du eine? Oder einen?
Also der letzten Woche kann auch von heute sein, oder? Sicher,
natürlich. Aktuell vielleicht ein bisschen so.
Mein Papa.
Wieso? Na bitte, das ist ja ehrlich.
Ja, mein Papa.
Na, da kann man wirklich nichts dazu fügen.
Möchtest du also ein Beispiel festmachen oder einfach nur dein Papa?
Ich habe so einen tollen, coolen Papa. Und ich habe ja eine Schwester. Und ich muss sagen, unser Papa Scheiße. Hat uns...
Nein.
Nein, aber weil ich so... Ich erlebe das sehr oft, was ich wahnsinnig berührend und schön finde, dass mein Vater, der nun auch noch mal wesentlich älter ist als ihr beide, sich auch sehr, sehr viel hinterfragt und dazulernen möchte und Dinge richtig machen möchte und so. Und ich mir denke, der hat schon echt zwei echt coole Mädels großgezogen und uns immer so ein gutes Gefühl als Frauen gegeben. Und der macht so viel für diese Familie und der ist heute einfach wahnsinnig viele Kilometer für mich hin und her gefahren, ohne mit der Wimper zu zucken und zu tun und zu machen. Und das berührt mich wirklich sehr, dass ich so einen Papa habe.
Dein Vater, der 240 Jahre alt ist, hat dich heute aus Berlin mit dem Auto hierher geholt. Und bringt dich jetzt wieder zurück, ja, weil er wesentlich älter ist als wir.
Ach so, da muss uns ja. Sagen, okay.
Du, das stimmt nicht. Und außerdem bin ich, um eure ganzen Geschichten anzudocken, ich bin nämlich mit dem Zug aus Berlin hergefahren. Sehr und gut. Ich hatte nur mit der Deutschen Bahn 95 Minuten Verspätung.
Was wirklich nichts ist. Was wirklich nichts ist. 95 Minuten ist wirklich das nichts.
Das ist nicht passiert. Und
wir hassen die Deutsche Bahn.
Wir hassen sie. Und wisst ihr, was aber der Grund wirklich, war?
Gratulation an die Deutsche Bahn von meiner Seite hier. 95 Minuten Verspätung. Halb Japan hätte sich umgebracht bei 95 Minuten aber Verspätung, ihr Trottel.
Wisst ihr, was der Grund war?
Ihr könnt nichts dafür.
Lass sie aussprechen.
Wisst ihr, was der Grund war? Ich hatte nämlich, es gab nur meinen einzigen Sitzplatz. Ich habe diese Karte schon vor 2 Monaten gebucht, aber es gab nur mal einen Platz und der war genau hinter dem Lokführer, saß ich noch nie. Ist auch, du hab dann gemerkt, ist auch ein Zacherplatz, weil immer wenn die Tür aufgeht, muss ich mit meinen Haxen irgendwo schauen, wohin, egal. Auf jeden Fall, wir standen und dann hieß es, sie entschuldigen sich, es sind ganz viele Tiere auf der Fahrbahn. Weil ich ganz vorne war, habe ich natürlich ganz große Ohren bekommen, es war nur ein Tier auf der Fahrbahn, ein Schaf. Dieses eine Schaf war schuld an den 95 Minuten Verspätung.
Aber stand das Schaf 95 Minuten auf deinem Gleis oder stand das eh nur 5 Minuten da? Also 2 Fragen habe ich dazu. Erstens, haben Sie das mehrmals wiederholt? Es sind ganz viele Tiere auf den Gleisen. Es war aber nur ein Schaf und das nur 5 Minuten. Und dann kam wieder ein Halt und da war kein Schaf. Denn die Deutsche Bahn muss ja nichts mehr zahlen, wenn es jetzt... nichts für den Grund kann, also ein Tier auf der Fahrbahn oder ein Feuerwehreinsatz oder was auch immer, wäre ein Grund, wo die Deutsche Bahn nicht zahlen müsste. Das war meine erste Frage. Die zweite Frage schließe ich gleich an, du kannst beide hintereinander beantworten. Wieso geht die Tür beim Lokführer so oft auf und zu, wenn man da sitzt? Ich dachte, der Lokführer sollte nach vorne schauen und fahren, wie ein Autofahrer auch.
Ja, der Lokführer darf auch da nicht aufstehen. Es gibt wahrscheinlich auch LokführerInnen, aber das war ein Lokfahrer und der darf auch nicht aufstehen. Der muss ja, glaube ich, wie ich das verstanden habe, die ganze Zeit den Fuß am Pedal haben, aber da sind sehr oft MitarbeiterInnen ein- und ausgegangen.
Interessant, vielleicht hat deswegen 95 Minuten Verspätung.
Nein, er hat dann eine sehr lustige Durchsage gemacht. Also es war wegen dem Schaf, wegen dem einen Schaf waren es 40 Minuten, wie lange das Schaf tatsächlich dort herumgehoppelt ist oder nicht, konnte ich nicht sehen. Und die andere Verspätung war, da gab es dann eine sehr auch humorvolle Durchsage, weil uns dann gesagt worden ist, sie dachte, es gibt keinen Stau bei der Deutschen Bahn. Doch, bei uns gibt es auch den, weil wir fahren seit 20 Minuten einem Güterzug hinterher und wir können nicht überholen. Wir wissen nicht, woher der Güterzug kommt. Er sollte nicht vor uns sein. Aber nun ist er es und wir müssen das aushalten, bis wir da sind.
Schön.
Das ist lustig eigentlich.
Sehr ganz lustig. Gott sei Dank ist er in die gleiche Richtung gefahren, der Güterzug.
Allerdings.
Oder?
Weil ich ja jetzt so gebrandmarkt wurde als Pessimist oder als Negativ hier. Ich finde es aber auch irgendwie tröstlich, dass für ein Schaf auch gewartet wird. Für das Leben eines Schafes.
Vollkommen richtig. Oder? Aber wenn er drüber fährt über das Schaf, muss er auch warten. Wahrscheinlich noch länger.
Oh Gott.
So meinst du, ja.
Oh Gott.
möchte es jetzt nicht kaputt machen, die Theorie, aber es ist vollkommen richtig, es ist schön.
Also du meinst, aber ich glaube, ein Zug könnte durch ein Schaf durchfahren.
Das auf jeden Fall, durch einen Menschen auch.
Ja, eben.
Aber dann bleiben sie ja auch stehen und fahren nicht
ja,
weiter.
Ja, bei den Menschen müssen sie stehen bleiben.
Beim Schaf meinst du nicht?
Ich glaube nicht.
Aber ist ja nicht verpflichtet.
Aber du kannst du dann weiterfahren?
Ja, große Frage.
Ja, große Frage.
Interessante Frage. Muss ein Zugführer in, weiß ich nicht, stehen bleiben, wenn er ein Schaf oder nur bei Menschen? Ich nur bei Personenschaden oder auch bei Tierschaden? Der nächste
Patient für die Psychologin aus der Kleinstadt.
Kann natürlich sein. Gibt es übrigens tatsächlich. Ist natürlich nicht lustig. Müssen wir jetzt einmal kurz eine Brücke für Lokführer tatsächlich schlagen, ganz kurz. Ist wirklich.
Na, schrecklich, natürlich.
Schrecklich. Ist furchtbar. Ja, wirklich furchtbar. Ja. Muss man sagen. Ich hatte auch mal einen LokführerInnenwechsel, also weil ich sehr oft diese Strecke Berlin-Köln fahre. Und das Höchste, was wir geschafft haben, also normalerweise 4 Stunden, das Schlimmste, was ich hatte, waren 12. Und nach Stunde 8 musste dann der Zugführer, die ZugführerInnen ausgetauscht werden, wirklich mit der Ansage, ich kann nicht mehr. Und dann, wir bleiben hier jetzt stehen, ich kann nicht mehr. Und dann mussten wir warten, dass wir andere den Zug fahren. Also habe ich eh verstanden, das war eine Albtraumfahrt.
Ja, aber auch die müssen auch mal eine Feierabend machen.
Vollkommen richtig. Auch kurz noch, also die Angestelltinnen der Deutschen Bahn können nichts dafür.
Nein, gar
dass die Bahn
nicht.
So ist, wie sie ist. Man muss es sagen, wie es ist. Es kann nur die deutsche Politik der letzten 30 Jahre etwas dafür, dass die Deutsche Bahn so ist, wie sie ist. Jeder Verkehrsminister, jede Verkehrsministerin der letzten 30 Jahre ist dafür verantwortlich, nicht alleine, aber mitverantwortlich, wie die Deutsche Bahn ist und nicht die Angestellten der Deutschen Bahn.
Wir sind immer noch nicht in der Crunch-Time, obwohl du schon wieder ein tolles... am Schluss dieses Schlussplädoyer ist. Das kannst du gut, aber...
Hätte ich Anwalt werden sollen, ich hätte Rechtsanwalt vielleicht. Kulinarik!
Kulinarik.
Ich freue mich, ich bin ja gerade... Also ich habe überhaupt das erste Mal seit sehr, sehr langem Urlaub und ich verbringe diesen Urlaub in Österreich. Ich verbringe ihn vermehrt in Biedermannsdorf bei meiner Familie. Und weil ich Kulinarik höre, dann hoffe ich und freue mich ur, wenn meine Mama endlich Kartoffelrösti macht, weil die macht sie urgut.
Wie macht sie die?
In einer Pfanne macht sie die.
Toll.
Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich habe das ist meine Antwort
man.
Darauf.
Merken wir da Antwort. Ja, ist aber gut.
Gute Antwort. Kochen, bitte. Aber die macht sie zu der Pfanne. Und sie freut sich immer ur, aber sie ist dann auch immer, es ist auch sehr viel Emotion involviert und auch sehr viel Genervtheit, aber auch Freude, weil sie weiß, nachdem sie genervt ist, freut sie sich, weil ich mich freue. Und diese Pfanne ist dann sehr hoch und du schaust schon sogar, weil ich immer so gestikuliere und jetzt habe ich auch das...
Nein, im Prinzip hätte ich immer ein bisschen Angst, aber alles gut.
Vor mir?
Nein, überhaupt nicht vor dir, sondern vor dem, dass die Aufnahme einfach nichts wird.
Ich weiß, das habt ihr auch in jeder Folge.
Dass immer die Angst, diese Angst haben wir einfach, weil wir keine Techniker sind. Fertig. Egal, entschuldige.
Doch, das glaubt es. Hier hat nichts gesagt, das ist
so. Nein, aber was ich eigentlich wissen wollte, ist tatsächlich ein bisschen, was macht das aus? Was ist es? Also was ist es? Ich glaube auch für unsere deutschen HörerInnen, wissen, glaube ich, überhaupt nicht, was Kartoffelröste ist, oder was?
Glaubst du?
Vielleicht kriegen wir. Nicht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kriegen wir.
Insofern würde es mich tatsächlich interessieren. Also, das was ist halt was so machst du aus?
Gehobelte Kartoffel, ganz, ganz viel Käse, Petersilie,
geil.
Butter. Ja. Und das wird in eine Pfanne geschichtet und ganz, ganz fest gequetscht und gestampft und angebraten. Und der tolle Go-To-Trick ist natürlich, also, dass du das dann irgendwann so in einem umdrehst, wie einen Pfannkuchen. Eventuell gibt es dazu noch einen Spinat und ein Spiegelei.
Was mag der Held des Tages am liebsten dazu?
Der Papa, der braucht noch einen Leberkäse.
Einen Leberkäse, Vater. Und Spiegelei und Spinat?
Ja.
Also das volle Programm.
Ja.
Tutti. Also irgendwann im Urlaub wird die Mama auch die Heldin des Tages sein.
Natürlich. Aber weißt du was? Meine Mama ist die Heldin meines Lebens.
Ah, das ist so deppert. Das war mal schön der Grunstein. Liebe Grüße nach München. Richtig. Und er hat es wieder gesagt. Und er hat es wieder gesagt.
Es ist ein Podcast über eine Bewegung in den 90er Jahren.
Genau, eine Musikrichtung.
Große Kurt Cobain-Fans hier. Die sogenannte
Grunstein.
Hat euch das jetzt eigentlich nervös gemacht, dass noch wer da war? Hat das jetzt alles durcheinander gebracht? Oder hat das ein bisschen auch, hat das auch geholfen?
Ich finde es super.
Ich finde es auch super. Okay.
Das war immer von Anfang an.
Ich weiß, nein, aber
eigentlich können wir jetzt mal sagen, von Anfang an war
wolltet
eigentlich.
Wolltet ihr Sebastian Betzel? Ich weiß.
Nein, nein.
Doch.
Nein. Wollte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Von Anfang an wollten wir eigentlich, dass wir zwei einen Podcast haben, wo wir immer einen Gast oder eine Gästin haben.
Immer wollten wir?
Ja, ursprünglich einmal war das die Idee. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir gar nicht so viele Leute kennen und mögen.
Richtig.
Dass wir da gar nicht dazu kommen, jedes Mal wenn zu haben. Weil wir auch eigentlich immer davon ausgegangen sind, dass wir jede Woche rausgehen. Aber jede Woche ist gar nicht so einfach. Mhm. Haben wir auch festgestellt.
Wir haben viel festgestellt.
Aber das ist doch gut.
Aber vielleicht schaffen wir es eines Tages.
Werden wir sehen. Nervös sind wir gar nicht, aber wir sind immer überfordert.
Überfordert sind wir dauernd.
Überforderung ist aber auch unser Leben und unsere
Freundschaft. Ja, wirklich. Finde ich brutal.
Wir sind wirklich immer überfordert.
Immer.
Und, ja. Aber, und ich habe es wahnsinnig genossen und es ist mir eine totale Ehre, dass du unsere erste Gästin warst.
Ist das schon Crunch Time?
Ja, ist schon.
Muss man noch irgendwas Wichtiges?
Ja, ich habe auch den Eindruck, es fehlt noch was
Wichtiges. Ja, das klingt dann immer mit so Druck.
Und ja, es ist doch.
Es muss auch wichtig sein, was Schönes
ist. Aber ich
bin jetzt ist quasi ein Schlussmonolog, wo du weißt, du gehst schon wirklich alle hin.
Aber du hast mich so beruhigt, dass du mich total runtergeholt hast.
Das sagen echt wenige Leute über mich.
Liebe Menschen, danke auch Ihnen. Steffi Reinsberger, lesen Sie alle Ihre Bücher, schauen Sie alle Ihre
Filme. Nicht alle, also alles schwierig. Sie hat ein Buch geschrieben.
Sie hat eins geschrieben.
Meinst du? Achso, was ist gemeint? Ich dachte, das ist dann alle kaufen, die es gibt und lesen Sie alle. Kennt ihr auch. Wie viele Auflagen gibt es? Lesen Sie 100.000 Auflagen von ihr.
Ja,
vom gleichen Buch.
Lesen. Aber,
ja, schadet nicht.
Schadet nicht. Schauen Sie alle Filme, gehen Sie ins Theater.
So ist es, ja. Und noch einmal zum Abschluss. Eins ist uns wichtig an alle Klimaleugner.
Geht's scheißen. Jimmy, ich wollte schon die ganze Zeit einmal mitmachen.
Good morning, stranger.
Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heftiger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.